Ich freue mich richtig, wieder hier zu sein. Ich hoffe, die Freude ist auf eurer Seite auch da. Wir haben sehr ereignisreiche Tage hinter uns. Es war wunderschön, sehr anstrengend. Wir haben viel gelernt, wir haben viel gemeinsam erlebt. Es war eine gute Zeit. Und wir waren nicht nur im Urlaub, es war eine Bibelfreizeit. Wir haben Gemeinschaft gehabt mit Geschwistern aus der Brüdergemeinde in Rostock. Wir haben auf ihre Art und Weise Gottesdienst gefeiert. Es war nicht nur eine Predigt in den Gottesdiensten, es war wirkliches Bibelgespräch, ein Zusammentragen. Es war sehr fruchtbar. Naemi hat die Kinder betreut, die Kinder haben sich inhaltlich mit Elia beschäftigt und die Erwachsenen haben sich mit Elisa beschäftigt, der Nachfolger Elias. Und wir haben verschiedene Themen behandelt und mir ist ein schwerer Text zugefallen, ein wirklich schwerer Text. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen, 2. Könige 2. Oh, ist einer zu wenig, ich muss einen weiter. Es ist viel Text heute. Wer mitlesen möchte, das ist, geht vielleicht leichter. 2. Könige 2, die Verse 23 bis 25. Es sind nur 2 Verse, aber die haben es in sich, ihr werdet sehen. Und er ging hinauf nach Bethel. Also wir reden von Elisa. Und als er den Weg hinaufging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen 2 Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Und da ging er auf den Berg Karmel und kehrte zurück nach Samaria. Was empfinden wir, wenn wir diesen Text hören? Wenn man den zuerst liest, hört, ist man schockiert. Ist das mein Jesus? Ist das mein Herr, der so etwas tut? Ihr Lieben, wir müssen uns über Dinge unterhalten, darüber nachdenken. Das Hauptthema dieses Textes ist Gottesbilder, ein Gottesbild. Und man muss sich diesem Text vorsichtig nähern, um ihn zu verstehen. Man kann ihn auf den ersten Blick nicht verstehen. Es gibt ein paar Schlüsselwörter. Wenn ihr aufgepasst habt, steht da ganz zu Anfang, er ging hinauf nach Bethel. Bethel. Bethel ist eine Stadt. Wisst ihr, wo sie zuerst auftaucht in der Bibel? Bethel. Bethel, dazu lese ich euch mal ein paar Verse aus dem 1. Mose vor. 1. Mose 28, die Verse 10 bis 19. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häuptern und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihn träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks, Gott und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Bethel. Der Anfang des Segens. Die Stelle, an dem Gott mit Jakob spricht. Bethel ist nicht irgendeine Stadt. Es ist die Stelle, an der die Geschichte des Volkes Israel anfängt. An dieser Stelle sollen sie daran denken, was Gott ihnen versprochen hat. Also diese Stadt hat eine tiefe Bedeutung im jüdischen Glauben. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Und der Prophet zieht durch diese Gegend, Elisa. Und nun muss man sich die Historie, die Geschichte des Volkes Israel ein bisschen betrachten, um zu sehen, was dort an dieser Stelle geschehen ist. Wenn man im ersten Buch Könige ein bisschen liest, da ist viel von Königen die Rede, was sie getan haben in ihrem Leben, wie sie das Volk geführt haben. Wir fangen mal ganz ruhig an damit. Es gab zwei ganz berühmte Könige in Israel. Angefangen hat es mit David, ganz berühmt. Und gestern haben wir schon ein bisschen über Salomo gehört, in der Predigt bei der Trauung. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht, weil er so gut gewesen wäre, er hat auch große Fehler begangen, sondern weil er sich gedemütigt hat, weil er um Vergebung gebeten hat. Danach kommt Salomo. Salomo hat einen, wie wir gestern gehört haben, einen wunderbaren Anfang hingelegt. Er weiß, was ihm fehlt, um das Volk zu führen, und das ist Weisheit von Gott. Darum bittet er und erhält sie, und er erhält mehr, als er erbeten hat. Reichtum dazu und unvorstellbare Macht. Wenn man das nachliest, also man kann gar nicht ermessen. Es steht geschrieben, dass Silber für nichts geachtet wurde in seinem Reich. So reich war dieser Mensch, also unvorstellbar. Und doch ist er nicht perfekt. Er hat 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen aus fremden Völkern, die natürlich ihre Götzen mitbringen, und er dient diesen Götzen. Das muss man so sagen. Die Schrift sagt es eindeutig, er lässt sich verführen und dient diesen Götzen. Und wie es im Leben so ist, er ist der König und er verführt das Volk damit. Er verführt das Volk. Und was macht Gott? Sagt er: Alles gut, mach nur weiter so? Nein. Gott sagt: Um meines Knechtes David willen will ich dich zu Ende regieren lassen, aber das Reich wird zerfallen. Gott erweckt ihm Widersacher. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Feinde, die er hat, die kommen von Gott. Gott schickt sie. Und das Reich wird geteilt. Wir wissen, das Nord-, das Südreich, 10 Stämme, 2 Stämme. Und ist es dem Volk eine Lehre und kehren sie wieder um zu Gott? Nein, tun sie nicht. Ich lese uns nochmal einen Text vor, der das ein bisschen illustriert. 1. Könige 11, die Verse 1 bis 13. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische. Aus solchen Völkern, von denen der Herr der Israeliten gesagt hatte, geh nicht zu ihnen und lass sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass er sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. So diente Salomo der Astarte, der Göttin derer von Sidon und dem Milkon, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und folgte nicht dem Herrn, wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem gräulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Moloch, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt war, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandelte. Er aber hatte nicht gehalten, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, will ich das Königtum von dir reißen und es einem deiner Großen geben. Wir haben noch einen Text im gleichen Kapitel 26 bis 42. Auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter von Zereda, Salomos Vogt, seine Mutter hieß Zaruja, eine Witwe, hob die Hand auf gegen den König. Und so ging es zu, als er die Hand gegen den König aufhob. Salomo baute den Millo und schloss damit die Lücke der Stadt David, seines Vaters. Oh Mensch, wenn ich jetzt verwirrt. Ach, ich glaube, ich erzähle euch das lieber. glaube ich jetzt, sonst wird es auch zu lang. Also das Reich wird geteilt. Die beiden Könige, die zu der Zeit herrschen, Rehobeam und Rehabeam, die haben nichts anderes zu tun, als Götzenbilder aufzurichten. Es werden sogar Priester eingesetzt, sogenannte Priester, die aber nicht dem Gott Israels dienen, sondern einem Götzen. Es wird richtig eine Kaste geschaffen und es werden zwei Kälber aufgerichtet und eins dieser Kälber steht in Bethel. Bethel wird zur Götzenstätte und das ist nicht zufällig gewählt. Es ist wirklich volle Absicht, den Ort, an dem Gott zu Jakob gesprochen hat, zu entheiligen, zu entweihen. Und der König sagt zum Volk, dies ist euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Merkt ihr, was da passiert? Wie kann ein gegossenes Bild ein Gott sein? Wie kann ein Bild die Wunder vollbracht haben, die das Volk erlebt hat? Die haben ja die Geschichten weitergegeben, die da passiert sind. Die wissen von der Wolkensäule, von der Feuersäule, die vor ihnen hergezogen sind. Die wissen, dass sie durchs Meer gegangen sind. Und wie schnell lassen sie sich verführen. Ihr Lieben, und diese Geschichten sind ja nicht nur etwas, was uns informieren soll, wie es gewesen ist. Wir sollen ja daraus lernen. Wo sind die Parallelen in unserer Zeit? Es wird ganz eindeutig das erste Gebot verletzt. Das erste Gebot der 10 Gebote, wisst ihr es auswendig? Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Und sie richten ein Kalb auf und beten es an. Und Gott schickt Propheten zu warnen. Und sie hören nicht. Und sie hören nicht. Wie ist es heute? Wie ist es heute? Jetzt nähern wir uns langsam dem Thema Gottesbilder. So, jetzt wollen wir uns mal wieder dem Text zuwenden, den ich euch vorgelesen habe mit den Bären. Wir wissen jetzt, in welcher Zeit das geschieht, ne? Der Ort, den Gott eingesetzt hat, ist entweiht. Und der Prophet Gottes, Elisa, zieht durch die Gegend. Elisa wurde berufen von Elia. Das wissen wir, ne? Er wirft seinen Mantel über ihn und sagt, komm mit mir. Er verabschiedet sich von seiner Familie, opfert noch und geht mit ihm. Dann ist er 3 Jahre der Lehrling von Elia. Ist auch sehr schön, dass man bedenkt, dass er nicht einfach reingeschubst wird in seine Aufgabe, sondern dass er es lernt, dass er einen Großen vor sich hat. Er erlebt riesengroße Wunder mit seinem Meister. Die Jahre der Trockenheit und der König Ahab, wo auf sein Wort hin der Regen aufhört. Er wird versorgt am Bach Kriet durch Raben. Er ist bei der Witwe in Zapat, überlebt dort die Hungersnot. Das Öl im Topf und das Mehl wird nicht alle. Er weckt den toten Sohn der Witwe auf. Ein Hinweis auf Jesus, haben wir heute gehört, der Jüngling von Nain. Er weckt einen Toten auf, natürlich in der Kraft Gottes. Dann kommt dieses harte Geschehen auf dem Berg Karmel, wo 450 Götzendiener den Tod finden. Danach läuft er weg, der Elia, läuft durch die Wüste zum Berg Horeb. Und Gott spricht zu ihm und ist sein Seelsorger. Was tust du hier? Und dann kommt die Berufung des Elisa als Nachfolger. Elisa hat all dies gesehen, erlebt. Er weiß, dass Gott da ist. Er hat riesengroße Wunder gesehen. Und als die Himmelfahrt des Elia ist, da wünscht er sich den zweifachen Anteil an seinem Geist. Weil er merkt, ich brauche diese Kraft von Gott. Und ich brauche sie so sehr, weil ich selber nur ein Mensch bin. Was kann ich schon tun? Gott kann es tun. Und er nimmt den herabgefallenen Mantel und schlägt in den Jordan und sagt, so Gott, jetzt zeig mir, wo bist du? Und das Wasser teilt sich. Und er weiß genau, ich bin nicht von einem Menschen eingesetzt, ich bin von Gott berufen. Er weiß ganz genau, wer er ist. Ein von Gott berufener Prophet. Und als dieser läuft er los und fängt an zu wirken. Das mit den Bären ist eigentlich erst das zweite Wunder. Das erste, da macht er eine Quelle wieder heil oder gesund. Da ist Wasser vergiftet in Jericho, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, Jericho. Macht das Wasser gesund. Und ihr müsst euch vorstellen, Solche Wunder geschehen nicht im Verborgenen. Damals gab es kein Internet, keine Zeitung, kein Radio. Da haben die Händler, die Leute, die umhergezogen sind, die haben das rumerzählt. Das war eine Persönlichkeit, der Nachfolger Elias. Er war wer? Und jetzt kommt er zu dieser Stätte Bethel. Bethel, die absichtlich entweihte Stätte. Und es kommen, hier in der Bibel steht Kinder. Das Wort Kind, ihr müsst euch vorstellen, dass man in Israel erst mit 30 mündig war. Jesus fing mit 30 an zu predigen. Also wenn da steht Kinder, ist das keine Altersangabe jetzt unter 12 Jahre. Es werden junge Leute gewesen sein. Und wie kommen sie dazu, den Propheten Gottes zu verspotten? Sie haben in dieser Stadt gelebt, sie waren Kinder ihrer Eltern, sie haben höchstwahrscheinlich, sind sie mit Götzendienst aufgewachsen an diesen Kälbern und sie haben das gesagt, was sie zu Hause gehört haben, was sie selber erlebt haben. Sie haben bewusst den Propheten verspottet. Und wenn wir denken, dass das weit weg ist, ist das heute weit weg? Es ist um uns herum, es ist überall. Gott wird verspottet. In Worten, in Taten. Und Gott hat eine Antwort darauf. Elisa, maßt sich nicht an, jetzt selber irgendetwas zu tun. Er zieht nicht den Knüppel raus oder holt die Soldaten oder irgendwas. Er sagt, Gott, strafe du sie. Weil du Gott gerecht bist. Und Gott straft sie. Wir mögen uns gar nicht ausmalen, wie das ausgesehen haben mag. Das Ergebnis ist, 42 junge Leute sterben. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Gottesbild. Welches Bild von Gott haben wir im Kopf? Ist unser Gott der Jesus mit den langen, lockigen Haaren, der so ein Lämmlein auf dem Arm hat, mit den sanften Augen, mit dem Heiligenschein? Ist das unser Gott? Und jetzt nähern wir uns dem Hauptthema. Warum musste Christus sterben? Weil Sünde nicht mit Gott vereinbar ist. Überhaupt nicht, gar nicht. Und diese jungen Leute, die dort offensichtlich Gott verspotten, seinen Propheten verspotten, sie sterben. Und dieser Gott ist derselbe. Er ist genau derselbe, damals wie heute. Sein Wort ist wahr und bleibt in Ewigkeit. Und wir haben einen Gott, der die Sünde hasst und den Sünder liebt. Und weil er uns retten will, erspart er uns diesen Tod und nimmt ihn selber auf sich. Wir wissen das alle. Er nimmt ihn selber auf sich, damit wir leben können. Es ist ein kleiner Schritt und für manch einen doch ein riesengroßer Schritt. Einfach nur Ja zu sagen. Ja, Jesus, dein Leben für meins. Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und jetzt kommt nochmal das mit dem Gottesbild. Wir selber haben ein Bild von Gott im Kopf. Das müssen wir immer wieder abgleichen mit dem, was in der Bibel steht, damit es derselbe Gott ist. Damit es derselbe Gott ist, damit wir nicht einen anderen Gott haben, damit wir nicht das erste Gebot verletzen. Unser Gottesbild, was wir im Herzen tragen, muss mit dem übereinstimmen, was in der Bibel steht. Sonst haben wir einen anderen Gott. Und wir haben nicht nur selber ein Gottesbild in uns, sondern wir vermitteln auch unserer Umwelt ein Bild. In dem, was wir sagen, was wir tun, zeigen wir anderen, wie Gott ist. Es passt heute alles zusammen. Denkt an den Vers in der Losung, gib mal nochmal bitte. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Was ist das nun mit diesem Lieben? Wisst ihr, wenn wir anderen Menschen bewusst oder unbewusst den Weg ins Himmelreich versperren, ist das Liebe? Nein, das ist keine Liebe. Unsere Aufgabe ist es, ihnen den Weg zu zeigen, damit sie in Ewigkeit beim Schöpfer sein können. Das ist die allergrößte Liebe, die wir ihnen zeigen können. Natürlich sollen wir auch in menschlichen Dingen helfen. Was nützt es jemandem, wenn ich von Liebe erzähle und er hat Hunger und ich habe zu viel? Das ist natürlich auch keine Liebe. Es hängt zusammen. Wir alle leben in Beziehungen, wir sind Ehepartner, wir sind Kinder oder Eltern, Großeltern. Lasst uns bitte Gott so vermitteln, wie er ist. Er hasst die Sünde und bestraft sie mit dem Tod. Entweder mit unserem oder mit seinem. So einfach ist es. Und er bittet und bettelt. Er hängt dort am Kreuz und er betet für uns. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wir, Wir brauchen nur Ja sagen und den Rest tut er. Hat er schon getan. Der Sieg ist errungen und jeder, der das nicht ganz, ganz fest in seinem Herzen hat, den kann ich nur auch bitten. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Tja. Und auf einmal wird dieser sehr unverständliche, harte Text, wird auf einmal verständlich. Es ist damals wie heute der gleiche Gott. Und der Jesus, der wiederkommen wird, meint ihr, er kommt wieder als milde, lächelnder Jüngling? Nein, er kommt als Richter dieser Welt wieder, mit dem scharfen Schwert seines Wortes im Mund. Und er wird trennen, rechts und links. Und es wird kein Mittendrin geben. Und er bittet, steht auf der richtigen Seite, auf seiner Seite. Ja, ich könnte in dieser Art jetzt noch eine Weile weitermachen. Ich denke, ihr habt genau gehört, was dieser Text sagt. Wer es noch nicht ganz fest im Herzen hat, lasst euch versöhnen mit Gott. Dass man ruhig und getrost sein Leben leben kann. Ich habe gestern nochmal die Gelegenheit genutzt, mit Tobias Engel zu sprechen. Seine Predigt mit dem Fahrrad ist mir noch ganz präsent. Wir haben gestern nochmal drüber gesprochen. Das Fahrrad ein Bild für unser Leben und die Bremsen daran die Gebote Gottes. Kinder Gottes dürfen leben, fröhlich leben, befreit leben. Die Gebote sind die Bremse, damit es nicht an den Baum fährt. Und der Baum ist leider nicht nur ein Baum, der Blessuren verursacht, sondern das Leben verwirkt. Gottes Gebote sind Liebe. Wir haben erst bei Hartmut im Lied gesungen, seine Schläge sind Liebesschläge. Es kommt uns manchmal nicht so vor, ich weiß. Manchmal wünschten wir uns, es wäre leichter. Aber er will uns in sein Reich führen. Die Wohnung ist bereit. Lasst euch einladen. Amen.